Jesus, und so bete ich, dass du Birol segnest und mir und uns Kraft gibst, das Rechte zu hören, was du zu sagen hast. Amen.
Ich habe mal, hört ihr mich? Ja, wir kriegen das hin. Ich habe eine neue Stelle mal angefangen, nicht in der Begegnungskirche, woanders. Und da gab es einen Brauch, eine Tradition. Und zwar immer, wenn jemand Neues dazukommt, da wurde der in der Abteilung rumgeführt und allen vorgestellt. Ja? Macht irgendwie Sinn, man lernt die ganzen Leute kennen, die sehen auch, wer ist neu, wie heißt derjenige, was macht der da und so weiter. Jetzt kam diese Tradition aus einer Zeit, da war in der Abteilung waren so 8, 9 Leute, sagen wir mal. Als ich aber dazugekommen bin zu der Abteilung, da waren es nicht mehr 9, sondern 90 Personen dort. Und an meinem ersten Tag, als ich dort war, wurde ich dann rumgeführt und den allen, waren nicht alle da, aber sagen wir 80 Personen vorgestellt. Das könnt ihr euch vorstellen, da habe ich mir nicht so viel von gemerkt, von diesem ersten Tag. Und die haben sich mich auch nicht unbedingt gemerkt, weil die meisten, mit denen hatte ich dann später nie wieder was zu tun. Die waren nicht mal auf demselben Stockwerk wie ich. Ja, es war nicht so super sinnvoll, dass ich zu denen allen hingeführt wurde und allen Hand geschüttelt habe. Guten Tag, mein Name ist Birol Knecht, bin jetzt hier angestellt. Und so mal so ein bisschen geplauscht, hat lang gedauert, gebracht hat es nicht so viel. Aber so ist es manchmal mit Traditionen. Man führt die so weiter und es kann sein, dass sie sich überleben. Und darum muss man sich manchmal die Zeit nehmen und zu überlegen, macht es eigentlich Sinn? Braucht es das eigentlich? Ist das die anfängliche Idee, die mal dahinter steckte? Erfüllt das die noch? Oder ist die Tradition, hat die sich eigentlich überlebt? Man macht es nur noch, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Heute wollen wir genau das mal tun, eine Tradition uns anschauen und schauen, macht das eigentlich Sinn, dass wir das machen? Von welcher rede ich? Ich rede vom Abendmahl. Warum feiern wir eigentlich das Abendmahl und macht das eigentlich Sinn, dass wir das heute tun? Erstmal, wir feiern das Abendmahl, weil Jesus das gesagt hat. Punkt. Haben wir das Thema abgehakt. Sehr gut. Wir machen das, weil Jesus das gesagt hat. Und weil wir uns Christen nennen, heißt das, wir machen das, was Jesus sagt. Also wenn Jesus sagt, ihr feiert Abendmahl, dann feiern wir Abendmahl. Fertig. Die Frage ist, warum? Also was hat es einen Grund? Gibt es irgendwas, was wir damit verbinden oder machen wir das einfach nur so? Machen wir das einfach nur, weil er das gesagt hat oder können wir das mit Bedeutung füllen, dieses Mal? Und das möchte ich heute mal machen. Lass uns mal genauer angucken, warum machen wir das? Weil die Gefahr sonst eben ist, wir feiern das Abendmahl, weil wir es halt immer machen, aber eigentlich wissen wir nicht, warum. Ja, wir machen es halt, aber es ist zu wenig. Dann bräuchten wir es nicht einmal im Monat machen, wenn das alles wäre. Ich glaube, es hat einen Grund, dass wir das Abendmahl feiern. Und ich möchte, dass wir uns das heute kurz ein bisschen anschauen, was dieser Grund ist. Ich lese dazu aus 1. Korinther 11, das könnt ihr euch merken, 1:1:1, 1. Korinther 11, lese ich die Einsetzungsworte, die typischerweise gesprochen werden, nicht immer, aber oft. Aus der neuen Genfer Übersetzung allerdings. Paulus schreibt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Da werden ein paar Sachen werden hier gesagt, ein paar Sachen, die wichtig sind fürs Abendmahl. Das allererste, was gesagt wird, ist, Jesus sagt, das ist mein Leib. Was bedeutet das? Da wurde, wer sich ein bisschen mit Geschichte der Christenheit auskennt, da wurde viel, viel drum gestritten. Was heißt das? Wenn Jesus sagt, dieses Brot, das ist mein Leib, heißt es, ist es tatsächlich sein Körper? Oder wie muss man das verstehen, wenn es so ist? Eigentlich wollte ich das mit euch heute durchdeklinieren. Also wer es kennt, Transsubstantiation, Realpräsenz, Idealpräsenz. Die Stichwörter dafür. Aber angesichts der Temperaturen lassen wir das heute. Das machen wir ein andermal, wenn es nicht so warm ist. Weil ihr mitdenken müsst und der Kopf raucht sowieso schon. Also heute nicht. Nur irgendwie, Jesus sagt, das ist mein Leib. Also da ist irgendwie ein Geheimnis drin. Irgendwie ist Jesus gegenwärtig beim Abendmahl. Ich glaube, alle, die mal teilgenommen haben, und ich meine wirklich teilgenommen am Abendmahl, die können das auch sagen. Ja, Jesus ist bei uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Ob das jetzt leiblich ist oder dadurch, weil wir in seiner Gemeinde sind, wie auch immer man das versteht, aber irgendwie ist er da. Also das ist das Erste, was wichtig ist. Jesus ist da beim Abendmahl. Nicht nur das aber, das Abendmahl war von Anfang an auch immer ein Gemeinschaftsmahl. Also es war nicht nur ein Mahl, wo man Gemeinschaft mit Jesus hat, sondern auch Gemeinschaft untereinander. Ja, Abendmahl wurde, in den seltensten Fällen wird es alleine gefeiert, sondern eigentlich wird es in einer Gemeinschaft gefeiert. Sei es hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, sei es im Hauskreis, in der Familie, wo auch immer. Aber es ist auch ein Gemeinschaftsmahl, wo Glaubensgeschwister zusammenkommen, gemeinsam dieses Mahl feiern. Noch etwas ist das Abendmahl, ist ein Gedächtnismahl. Ja, Jesus sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Also er sagt ganz explizit, dieses Mahl sollt ihr feiern zu meinem Gedächtnis. Ich glaube, diesen Satz kann man falsch verstehen. Und ich glaube, der wird manchmal falsch verstanden. Ich glaube, manchmal haben wir so das Gefühl, das ist so wie bei einer Beerdigung. Ja, das ist so was Bedrückendes. Jetzt denken wir nochmal dran, Jesus ist gestorben, das ist ganz schlimm. Und ich glaube schon, Abendmahl sollte irgendwie auch ernst sein. Das ist eine heilige Angelegenheit. Also wenn wir nebenbei über das Wetter reden, ist irgendwie falsch. Ja, das merken wir, das passt irgendwie nicht. Aber trotzdem ist, woran wir denken, ist was Gutes, was Wunderbares, was Schönes. Es sollte eigentlich keine bedrückte Stimmung in uns auslösen. Weil natürlich hat Jesus gelitten, aber er hat ja für uns gelitten. Wenn wir das verstehen, woran wir denken, ist ja nicht, dass jemand... Nicht nur, dass jemand gestorben ist, sondern dass jemand für uns gestorben ist, unsere Schuld von uns nimmt. Es ist ein Gedenken an die Vergebung, die wir empfangen. Also es ist ein Mahl, was man fröhlich feiern darf auch, wo man sich freuen darf, ich darf zum Abendmahl kommen. Ich darf wieder daran denken, Mensch, Jesus hat mir wirklich vergeben. Und Jesus kommt wieder. Also nicht nur etwas an Vergangenes, sondern auch Gedenken an etwas Zukünftiges. Jesus wird eines Tages auch wiederkommen. Also wir haben auch ein Gedächtnismahl, wo man sich freuen darf. Steht übrigens auch in Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, wo gesagt wird, die Christen am Anfang gefeiert haben. Da ist einmal der bekannte Vers, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Diese vier Dinge, also das Abendmahl, von Anfang an dazu gehört. Dann geht es aber noch weiter, ein paar Verse später. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Überschwängliche Freude, das üben wir noch ein bisschen. Ja, das könnte noch mehr sein. Aber deswegen, das Abendmahl ist natürlich irgendwie was Ernstes, was Heiliges, aber es darf auch eine überschwängliche Freude ausdrücken. Ich darf sagen, Jesus, du hast mir vergeben, wie wunderbar, dass ich heute dem gedenken darf, dass wir das feiern dürfen zusammen. Das ist ein Grund zum Feiern, wirklich. Und es ist auch, das hängt Paulus so dran, es ist auch ein Verkündigungsmahl. Er sagt, so oft wir dieses Brot essen und den Kelch trinken, da verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Also es hat auch einen verkündigenden Charakter an uns und an andere. Wir verkündigen an uns gegenseitig, sagen, Jesus ist gestorben und er kommt auch wieder. Und wir sagen das auch anderen Leuten. Es hat eine Strahlkraft, eine Wirkung nach draußen. Also vier Dinge haben wir praktisch hier schon drin. Wir haben gesagt, das ist irgendwie ein Gegenwartsmahl, wo Jesus ist. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, was wir miteinander feiern. Es ist ein Gedächtnismahl, wir denken an das, was passiert ist. Und ein Verkündigungsmahl ist es auch. Das ist alles beim Abendmahl enthalten. wir das Abendmahl gemeinsam feiern, sind das alles Dinge, die damit inbegriffen sind. Die nächste Frage ist jetzt, okay, Jesus hat gesagt, wir tun das, ist es denn jetzt auch wichtig, dass wir das tun? Und wenn man aus diesen vier Dingen jetzt schaut, die wir uns angeschaut haben, dann muss man sagen, es ist unbedingt wichtig. Ich würde sagen, es ist sogar notwendig, dass wir es feiern. Weil die Gemeinschaft mit Jesus, also wenn wir nur das hätten, wenn das nur das bedeuten würde, das wäre doch schon unglaublich wichtig. Und deswegen haben wir gelesen in der Apostelgeschichte, war es von Anfang an eben Bestandteil von dem, was Christen gemacht haben. Deswegen haben sie von Anfang an das Abendmahl selbstverständlich immer mitgefeiert. Weil sie gesagt haben, wir brauchen diese Gemeinschaft mit Jesus. Und deswegen, wenn ihr in einem Hauskreis seid oder auch in der Familie, ihr könnt dieses Abendmahl auch so feiern. Wenn euch einmal im Monat zu wenig ist in der Gemeinde, ihr braucht das nicht auf den nächsten Gottesdienst mit Abendmahl zu warten, ihr könnt das feiern. 1. Korinther 11 stehen die Einsetzungsworte, die kann man lesen, man kann dazu beten und das Abendmahl gemeinsam feiern. Wir glauben, dass, was in der Bibel steht, dass wir alle Priester sind. Das braucht nicht irgendwie den Pastor, der eingesetzt ist, damit er die Abendmahlsworte spricht, sonst klappt, sonst geht das nicht. Das geht auch so. Ihr dürft das machen und ich denke, es ist auch eine gute Idee, dass, wenn sich das im Hauskreis oder so einrichten lässt, dass man das auch tut. Aber genauso natürlich ist die Gemeinschaft ja nicht nur im Abendmahl. Also wenn wir es darauf beschränken würden, das wäre zu wenig. Ja, dann müssten wir auch die ganze Zeit Wein trinken und Brot essen. Schadet vielleicht auch nicht, aber ist vielleicht nicht alles und es ist nicht alles. Die Gemeinschaft ist natürlich eigentlich in erster Linie die Gemeinschaft ist im Gebet. Da haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, bevor wir sozusagen einrichten, jetzt regelmäßig Abendmahl zu feiern, müssen wir einrichten, dass wir regelmäßig beten. Dass wir regelmäßig diese Zeit uns nehmen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, dass er zu uns sprechen kann. Und dass wir zu ihm sprechen können. Und genauso das Bibellesen, genauso wichtig, weil es Gottes Wort ist, was an uns gerichtet ist. Wir dürfen diese Dinge nicht vernachlässigen. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich möchte es auch nochmal betonen, ich glaube, man kann mit der Zeit auch, wenn man schon viel Bibel gelesen hat, also vielleicht gerade an die älteren Geschwister unter uns, man kann an so einen Punkt kommen, wo man denkt, ja, das habe ich alles schon gelesen, ich kenne das schon. Und auch wenn ich das bei fast 2000 Seiten bezweifle, dass man das alles schon weiß, was drin steht, selbst wenn dem so wäre, das ist egal. Es kommt nicht darauf an, was du weißt. Es kommt auf dein Herz drauf an, das ist das Wichtige. Du sollst Gemeinschaft mit ihm haben, nicht damit du alles über ihn weißt nachher. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass er zu deinem Herzen sprechen kann und dein Herz so verändert wird. Dass du ihm ähnlicher wirst, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Es geht nicht um dein Kopfwissen. Es geht nicht darum, dass du alle Dinge auswendig weißt. Das reicht nicht. Darum dürfen wir das nicht vernachlässigen, auch wenn wir es vielleicht wissen, theoretisch, und auch wenn wir alles vielleicht durchdacht haben und du hast Psalmen auswendig gelernt und so. Und das ist alles gut und das ist alles wichtig. Und ohne Wissen geht es natürlich auch nicht, aber es geht nicht in erster Linie darum. Es geht darum, Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Das dürfen wir jetzt nicht als Leistungsdenken missverstehen. Ja, man kann sagen, okay, jetzt muss ich bete jetzt täglich und Bibel lesen, einmal die Woche Abendmahl. So, man kann da schnell in so ein Leistungsdenken reinkommen. Aber es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, was du tust, nicht in erster Linie. Beispiel, wenn ich mit einem Freund mich treffe und wir gehen zusammen ins Restaurant essen, dann verdiene ich mir die Freundschaft nicht dadurch, dass wir ins Restaurant gehen. Es ist nicht eine Leistung, die ich vollbringe. Es ist einfach Gemeinschaft, die wir haben. Ja, wie eine Ehe darauf aufbaut, dass man Gemeinschaft hat, dass man kommuniziert, dass man miteinander redet. Es geht nicht darum, sich etwas zu verdienen. Liebe kann man sich nicht verdienen, aber man kann sehr wohl darauf antworten. Man kann sich sehr wohl Zeit nehmen, und eben diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses Herz zu Herz haben. Und darum ist das Abendmahl auch so gut. Darum ist es auch so wichtig, weil es uns daran erinnert, es geht überhaupt nicht um deine Leistung, gar nicht. Das müssen wir bitte beim Abendmahl immer verstehen. Und das ist, ich glaube, das geht schnell verloren. Das kann man schnell übersehen. Es geht überhaupt nicht darum, was du geleistet hast, wenn du zum Abendmahl kommst. Ganz im Gegenteil. Manchmal wird diese, Paulus schreibt auch im 1. Korinther 11 später, schreibt er so einen Satz, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht unwürdig das Abendmahl einnehmen. Und das wird manchmal aus dem Kontext gerissen und dann wird gesagt, wenn du gesündigt hast, darfst du nicht am Abendmahl teilnehmen. Was überhaupt nicht, worum es geht in dem Kapitel. Ja, was Paulus schreibt, ist, dass die Korinther große Probleme hatten mit armen und reichen Menschen. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, du darfst nach vorne kommen, du musst aber 5 € zahlen fürs Abendmahl. Ja? Und die Menschen, die nicht vermögend sind, die können sich das vielleicht nicht leisten und die bleiben deswegen fern. So in der Art war das bei den Korinthern. Und wenn wir so Abendmahl feiern würden, dann würden wir es auch unwürdig einnehmen. Dann hätten wir wirklich ein Problem und dann sollten wir es auch lieber gar nicht feiern, als dass wir es so feiern. Was machen wir ja nicht? Ja, jeder darf kommen. Beim unwürdigen Einnehmen geht es eben um diese extremen Missstände in der Gemeinde. Aber das Abendmahl ist vielmehr genau das Gegenteil. Das Abendmahl soll uns daran erinnern, auch wenn du gesündigt hast, dann umso mehr darfst du kommen. Besonders dann sollst du kommen. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass jemand zu mir meinte, ja, ich möchte nicht zum Abendmahl, ich fühle mich nicht würdig oder was auch immer. Aber es ist ein krasses Missverständnis von dem, was Gnade ist. Wenn du dir das verdienen müsstest, dann wäre es keine Gnade. Also wenn du es dir verwirken könntest, dann wäre es auch keine Gnade mehr. Gnade ist es, weil es egal ist, was du getan hast und du trotzdem kommen sollst zum Abendmahl. Ja, deswegen könnten wir es auch Gnadenmahl eigentlich nennen. Das bedeutet mit anderen Worten, gerade wenn du heute denkst, dass du nicht kommen möchtest, weil du dich nicht würdig fühlst, weil du vielleicht auf dem Weg hierher noch irgendwie, weiß nicht, was Schlechtes gesagt hast, was du nicht wolltest, oder weil du was Schlechtes über jemanden gedacht hast, was du nicht wolltest, oder vielleicht hast du verschlafen und ärgerst dich über dich, keine Ahnung. Das ist alles egal. Dann musst du umso mehr kommen. Dann musst du umso mehr an dem Abendmahl teilnehmen, weil dich gerade das daran erinnert, du hast es dir nicht verdient. Und das ist der Punkt. Ich habe es mir nicht verdient, heute das Abendmahl zu nehmen. In der Woche ist nicht alles genauso gelaufen, wie ich wollte. Ich war nicht immer geduldig, wo ich hätte geduldig sein müssen. Ich habe nicht immer die Disziplin gehabt, die ich hätte haben müssen. Ist alles richtig. Und deswegen komme ich zum Abendmahl. Weil das Gnade ist. Weil ich weiß, ich kann herkommen, auch wenn ich alles falsch gemacht habe. Auch wenn ich es überhaupt nicht verdient habe. Wenn ich sage, Jesus, ich habe es nicht verdient und ich komme trotzdem, weil ich auf deine Gnade hoffe, dann bist du genau richtig. Das ist Glaube. Glaube ist zu sagen, ich habe es überhaupt nicht verdient, aber ich weiß, diese Gnade gibt es für mich und deswegen ergreife ich die. Und das müssen wir gerade in unserer Kultur, müssen uns das immer wieder einhämmern, dass es eben nicht darum geht, ob du es verdient hast. Dass es auch gar keinen Sinn macht, zu sagen, ich habe es mir verdient. Dass dann keine Gnade mehr wäre. Weil wir müssen stattdessen, müssen wir erleben, das Geschenk. Und das ist es. Abendmahl ist ein Geschenk, kein Lohn. Das kriegst du unabhängig von deiner Leistung. Es gibt, wenn man studiert, gibt es in Fächern immer Pflichtlektüre und empfohlene Lektüre. In einem Fach Pflichtlektüre musst du lesen, empfohlene Lektüre kannst du lesen. Es gibt eine Passage, die ist aus meiner Sicht Pflichtlektüre. Die sollte jeder von uns einmal im Monat eigentlich verpflichtend lesen müssen, wenn es nach mir geht. Weil die so entgegen unserer Kultur ist, so entgegen dem, wie wir immer wieder geprägt werden eigentlich in unserem Denken, dass wir das umso mehr verstehen müssen, ja, das ist es. Es geht um Gemeinschaft, nicht um deine Leistung. Und ihr kennt die alle, ihr habt die alle schon 100 Mal gehört, aber es geht auch nicht um dein Kopfwissen. Es geht darum, dass du es im Herzen ankommt. Und deswegen muss man manchmal Sachen auch 100 Mal lesen, bis es langsam Klick macht. Deswegen lese ich euch die Stelle jetzt einmal komplett vor. Aus Lukas 10 von Martha und Maria. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Sie setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus, nicht um die Leistung. Du, der du heute da bist, kannst genauso diese Entscheidung treffen. Für welches Gut willst du dich entscheiden? Maria oder Martha? Amen.